Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und heute auch wieder mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin
Jasmin, hallo.
Was machst du schon wieder hier?
Ja, nicht, dass die Leute erschrecken. Das ist schon wieder eine neue Folge. Reicht dann aber auch für dieses Jahr, finde ich. Also, willkommen beim Podcast, der zu einem beliebigen Tag in der Woche kommt, ab und zu im Jahr. So. Ja, Lorenz, ich weiß gar nicht, worüber du heute erzählst. Haben wir irgendwas vorher noch?
In der Ankündigung?
Ah, ja, erzähl du.
Wir werden eine Live-Show machen.
Ein Live-Podcast.
Sogar zwei Live-Shows.
Vielleicht schaffen wir noch ein, zwei Folgen vorher.
Und nicht an irgendeinem Tag.
Ja, sondern an unserem Hochzeitstag tatsächlich. Wir sind ja durch Bugtales, haben wir uns ja kennengelernt. Ich habe einfach jemanden gesucht, mit dem ich Podcast machen kann. Wir haben uns tatsächlich über einen Facebook-Kommentar kennengelernt und habe ich dich gefragt, ob du mitmachen willst. Ja, und jetzt sind wir verheiratet. So schnell kann es gehen. Und das ist ein Festival, das zufälligerweise an unserem Hochzeitstag. Und da haben wir gesagt, ja gut, machen wir. Wie heißt das, Lorenz? Erzähl.
Superblum.
Superblum, genau. In München ist das am 2.9.
Und 3.9.
Und am 3.9. Unser Auftritt ist aber am?
An beiden Tagen.
An beiden Tagen. Guck, ich bin extrem gut vorbereitet.
Ist im Olympiapark.
Genau.
Und genau, es gibt also, ist ein Musikfestival in erster Linie, das heißt genau. Ganz viele Musik-Acts, aber es gibt eben auch so eine Science-Bühne in dem Sinne.
Genau.
Da sind letztes Jahr die Kollegen von Methodisch Inkorrekt aufgetreten, liebe Grüße.
Mhm.
Und dieses Jahr wurden wir also auserwählt.
Ja, diesmal sind es wir. Und wir dachten uns, vorher sollten wir vielleicht noch zwei, drei Folgen machen.
Die Leute wissen, wer wir sind.
Genau. Ja, ich weiß gar nicht, worüber du heute erzählst, Lorenz.
Ja.
Willst du anfangen?
Okay. Also ich dachte mir, ich fange mal mit einer Erfolgsgeschichte an.
Ich frage mich, ob es irgendwann passiert, dass wir einfach das gleiche Thema haben.
Nee, aber du hast mir auch schon gesagt, worüber du sprechen willst, oder?
Hab ich? Okay, ja. Okay, ja, erzähl.
Vielleicht hast du jetzt auch was anderes gemacht. Jedenfalls habe ich eine Erfolgsgeschichte.
Ja, finde ich gut.
Und zwar eine Erfolgsgeschichte in Bezug auf Naturschutz.
Da hättest du vielleicht die zweite Geschichte machen sollen, weil bei mir wird es mal wieder deprimierend.
Noch kannst du anfangen.
Nee, erzähl einfach.
Ja, was glaubst du denn, um was für eine Art es geht, wenn ich um eine Erfolgsgeschichte reden will.
Also ich weiß, dass Spechte in der Schweiz es denen ganz Spechte. Gut geht.
Es geht ja, um eine deutsche Erfolgsgeschichte.
Eine deutsche Erfolgsgeschichte.
In Sachen Naturschutz.
Muss
eine
sagen,
Art, die hier ausgestorben war.
Okay, Wasser oder Land?
Land.
Land. Vogel, Säugetier oder Insekt?
Säugetier.
Säugetier. Beutegreifer? Raubtier?
Ja.
Wolf?
Richtig.
Yes. Und guck mal, da steht ein kleiner Lux bei uns. Hallo Lux, komm. Ist er? Lux, komm. Traut sich hier nicht ins Zimmer rein. Ja. Na gut, Lux, bist auf dich gestellt.
Genau, die Erfolgsnachricht lautet, in Deutschland leben wieder freilebende Wölfe. Und der Wolf, der europäische Wolf, im lateinischen Namen Canis lupus lupus, der galt eigentlich rund 150 Jahre lang in Deutschland als ausgerottet. Und erst im Jahr 2000 wurden wieder die ersten Wolfswelpen in Freiheit in Deutschland geboren.
Oh.
Und zwar auf einem Truppenübungsplatz in der Oberlausitz.
Das passt ja, Wolf. Oh Gott. Ja, Truppenübungsplatz auf der Oberlausitz. Aber der ist nicht mehr aktiv, oder?
Nee, glaube ich nicht.
Das wäre ein bisschen komisch. Jetzt lauter Panzer, dazwischen so ein paar Wölfe. So, oh ja. Mein Gott, ja, hier kriege ich jetzt meine Welpen. Das ist eine richtig gute Stelle.
Ja, genau. Also apropos Militär. Es gibt Zahlen vom Naturschutzbund, also vom NABU, über das Jahr 2021. Da wurden nämlich 66 Tiere illegal getötet, Wölfe.
Ja.
Und über 500 bei Verkehrsunfällen kamen zu Tode, 500 Wölfe.
500 Wölfe?
Ja. Bei Verkehrsunfällen.
In einem Jahr?
In einem Jahr.
2021, 500 Wölfe?
Ja.
500?
Ja.
Alter, wie viele gibt es denn in Deutschland? Ich dachte, also, so viele sind es jetzt auch nicht.
Das ist richtig. Vor allem habe ich mich dann gefragt, wie ist es denn in Relation zu zum Beispiel anderen Wildunfällen? Also so Rehe zum Beispiel.
Oh, da frage ich mich, wie viele Rehe sind es
denn? Und da habe ich mal beim Bundes, wie heißt es denn, Statistikamt quasi nachgeguckt. Mhm. Und da stand da, für dasselbe Jahr 2021 gab es in etwa 200.000 Rehwildunfälle. Man weiß natürlich,
200.000.
Ja, man weiß natürlich nicht, ob die da alle gestorben sind.
Ja gut, aber
schon noch eine andere
Größe. 200.000.
Ja. Und dann noch eine Schätzfrage, die aktuellen Daten aus dem Jahr 2022. Wie viele Menschen sind denn bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen im Jahr 2022?
Ums Leben gekommen?
Ja, also sind nur, dass das man das ins Verhältnis setzen kann.
Warte, lass mich nachdenken.
Ja.
Sind es nicht immer so 400 oder so? Oder 4000? Ich weiß nicht mehr. Also 3000 irgendwas oder 300 irgendwas?
Ja,
oder nicht so?
Also 2782 waren es.
Okay, 3000.
Es war jetzt zum ersten Mal, waren es ein paar mehr. Die letzten Jahre war es immer rückläufig. Rehwildunfälle übrigens, habe ich auch Statistiken gesehen, über die letzten Jahre ist relativ konstant bei 200.000. Interessanterweise.
Weißt du, wie viele Rehwilds überhaupt gibt? Also jedes, wie viel das?
Nee, das ist tatsächlich eine gute Frage.
Aber den wie viele Wölfe gibt es denn?
Ja, also ich weiß auch keine konkrete Zahl. Ich weiß nur, dass es, okay, man könnte es ungefähr ausrechnen, weil es gibt in Deutschland 161 Rudel, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Rudel vielleicht so 10 Tiere sind. Und dann gibt es noch 43 Paare und 21 Einzeltiere. Naja, da wären wir so bei 1500, 2000 Tieren. Ja, stimmt. Okay.
Was?
Sind 500, die bei Verkehrsunfällen.
Okay, ich muss es jetzt googeln. Wie viele Wölfe gibt es in Deutschland? Und es wird gesagt. Hä, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein.
Was kann nicht sein?
Ah, hier. 2700 Tiere jetzt für 2022, 2023.
Okay.
Das heißt, ich habe erst 500 gelesen, aber das war was anderes. Okay, 2700 Tiere und 500 werden überfahren. Das ist krass. Das ist echt krass. Und dann, also waren das die nur überfahren wurden oder waren das auch die, die noch abgeknallt wurden? Oder kommen die nochmal oben drauf?
Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich sehe gerade die Kachel vom Nabu dazu nicht mehr, aber habe mir aufgeschrieben 66 illegale Tötungen, also die dann wahrscheinlich bejagt wurden.
Ja, und kommt dann noch oben drauf. Ne?
Genau.
Und dann also knapp 600 Wölfe von 2700.
Ja.
Und letztes Jahr habe ich nämlich, das war nämlich das mit 490, waren also ungefähr 500 Wolfswelpen gab es neu. Also quasi Posteingang, Postausgang gerade so. Aber dann kommen ja noch Wölfe dazu, die dann krank werden, Altersschwäche sterben und so. Also
ja, ich glaube, die Sterblichkeit von Wolfswelpen im ersten Jahr sind etwa 50%.
Ja, das ist schon krass.
Ja.
Okay.
Und das ist.
Das ist die Erfolgsgeschichte, ja.
Das ist an sich umso trauriger, weil Wölfe an sich total flexibel sind, was ihren Lebensraum betrifft. Also die können sogar inmitten von irgendwelchen Agrarmonokulturen leben. Die kommen in Vororten von Städten relativ gut zurecht, wie in Rom zum Beispiel. Gut, ich meine, Rom ist die Stadtgeschichte.
Letztes Jahr hatten wir doch, verknüpft. 2021 hatten wir doch den Wolf in Ehrenfeld, oder? In Köln. Wolf rumgelaufen.
Weiß ich nicht.
Das war der Wolf von Ehrenfeld, glaube ich.
Ich habe nur gehört, dass in deiner Heimat in Frankfurt ist 2019 ein Wolf hat traurige Berühmtheit erlangt, weil er im Stadtwald überfahren wurde.
Oh ja, das weiß ich noch.
Ja. Nun gut, in Deutschland interessanterweise, also das sagt zumindest das Bundesamt für Naturschutz, gibt es in allen Bundesländern geeignete Regionen, in denen sich Wölfe also ansiedeln könnten, außer in den drei Stadtstaaten, also Berlin, Bremen und Hamburg, gibt es keine geeigneten Regionen für Wölfe, aber sonst eigentlich überall. Und das Hauptproblem, der Aspekt, der einer weiten Verbreitung des Wolfs in Deutschland entgegenspricht, ist das Straßennetz.
Ja, das ist ja bei, also wirklich eh ein Problem für alle Tiere. Boah, da könnte ich jetzt ein Fass aufmachen. Dafür müsst ihr mein Buch Schreibes Naturarium lesen. Da habe ich nämlich da und auch in meinem Biodiversitätsbuch, im Biodiversitätsbuch auf jeden Fall, schreibe ich es dann, glaube ich auch, über Rotwild geschrieben, wie halt so Straßennetze oder überhaupt so Straßennetze dazu führen, dass Populationen quasi die genetische Vielfalt immer stärker eingeschränkt wird, weil du halt nicht mehr über die Autobahn kommst und dann halt zwangsläufig irgendwann deine Cousine und deine Schwester schwängerst und dann wieder Inzestkinder zeugst und so. Und da gibt's in Hessen, das Rotwild ist da ganz schlimm betroffen durch Straßennetz und dann durch diese Zerteilung, dass ganz, ganz viele, viel Nachwuchs wirklich so sichtbare, krasse Missbildungen hat, vor allem im Kieferbereich, so dass der Kiefer so verformt ist, dass die nicht richtig essen können, dann sterben die auch relativ jung, also verhungern dann halt.
Okay.
Also die Straßennetzproblematik gibt's echt, ist totale Katastrophe für alles. Einfach, ist wirklich so schlimm.
Ja, deswegen schreibt der Nabu auch, dass das also der Grund ist, warum das Wolfsverbreitungsgebiet in Deutschland also auf Sicht ein Flickenteppich bleiben wird.
Ja, klar.
Und das ist umso trauriger, weil vor etwa 10.000 Jahren war der Wolf auf dem, also Deutschland sozusagen auf dem heutigen Gebiet, das am zweitmeisten verbreitetste Säugetier. In ganz Krass. Nordeuropa sehe ich gerade. Jetzt die Frage, das am zweitmeisten verbreitetste?
Ich hätte gedacht, Ratte. Ratte ist mehr, hätte ich gedacht. Maus. Okay, zweitmeiste, was, wie sind wir es oder was? Platz 1. Ja, ja. Da schon, vor 10.000 Jahren schon. Krass. Ja. Okay, wow. Ja. Schlechte, bad news. Damals hätte man es schon kommen sehen sollen.
Und die letzten Wolfsspuren dann in der sozusagen jüngeren Geschichte haben sich auf deutschem Gebiet aber in Brandenburg verloren um das Jahr 1850. Also da.
Okay.
So, und seit 1990 stehen also Wölfe bundesweit unter Schutz. Und da sei auch, weil wir jetzt Geschichte erwähnt haben, sei auch nochmal die Folge Geschichten aus der Geschichte 329 erwähnt, wie der Wolf zum Hund wurde. Da wird es auch immer so ein bisschen thematisiert.
Du hast es aber auch schon hier erzählt.
Ich habe die Geschichte der Hundheit schon erzählt.
Genau, die Geschichte der Hundheit. Welche Folge ist das?
Das weiß ich wiederum nicht.
Oh nein! Ja. Okay, wir suchen es raus und verlinken es in der Folgenbeschreibung.
Ja. Und dann war es aber tatsächlich, also seit 1850 quasi keine Wölfe mehr in Deutschland und dann 1990 Schutz. Und 1998 gab es dann erste Nachweise freilebender, erwachsener Tiere in Sachsen. Wobei man damals davon ausgegangen ist, dass das noch sozusagen Grenzverkehr war, also aus Tschechien und Polen, dass sie da quasi rübergekommen sind. Und was ja dann immer für so eine Verbreitung wichtig ist, ist, dass quasi Jungtiere in Freiheit geboren werden.
Ja, genau.
In dem Fall in Deutschland. Und das war 2000 eben das erste Mal wieder der Fall auf diesem Truppenübungsplatz. Genau. Und wie gesagt, mit dem Stand November 2022 hat der NABU jetzt auch nochmal so eine Deutschlandkarte veröffentlicht, wo man so ein bisschen Verbreitung des Wolfes sieht. Und da gibt's, also wird unterschieden in drei Farben. Einmal Rudel, wo Rudel nachgewiesen sind. Dann, wo Paare, also ein Männchen und ein Weibchen, die noch zusammen rumziehen und noch keinen Nachwuchs haben, eingezeichnet sind. Und dann gibt es noch türkise Punkte oder hellgrüne Punkte für Einzeltiere.
Okay.
Und die Verbreitung, das sieht jetzt so ein bisschen aus, da ist ja, also gibt es ganz viele grüne Punkte im Prinzip in Ostsachsen, also da, wo Görlitz ist im Prinzip so in dieser Region. Und das zieht sich dann quasi so nordwestlich über ganz Deutschland. Also es ist quasi so eine Diagonale von Ostsachsen bis nach Bremen sozusagen. Und also da gibt es den Wolf überall. Dann in Thüringen gibt es einen grünen Punkt, das würde ich jetzt mal grob sagen. Also
gibt es einen Wolf, das ist der Jochen, der ist eigentlich ganz nett.
Den Rudel, es gibt einen Rudel und auch und zwei Einzeltiere einmal in Zentralthüringen und dann nochmal in Westthüringen. In Hessen sehe ich auch jetzt zumindest ein Paar ist da verortet. Und es gibt tatsächlich, wenn man jetzt mal in den Südwesten geht, gibt es also im südwestlichsten Südwesten Deutschlands, in Baden-Württemberg, gibt es da unten auch tatsächlich zwei grüne Punkte. Und sonst ist da eben das ganze Gebiet weiß. Also da gibt es in Baden-Württemberg gibt es irgendwie keine Wölfe. Und dann bin ich aber diese Woche auf einen Podcast aufmerksam geworden vom SWR 2 Impuls, heißt der. Und da wurde sinnvollerweise im Podcast eben erzählt, dass jetzt Jungtiere im Schwarzwald, Wolfsjungtiere, gesehen wurden oder beziehungsweise indirekt gesehen wurden, weil es gab nämlich eine Webcam im Wald und da hat man eine Wölfin gesehen mit Gesäuge. Weißt du, was Gesäuge ist?
Ja, die Viecher oder meinst du das Gebimsel, das da an ihr hängt?
Die Zitzen quasi.
Nein, es heißt Gebimsel.
Okay. Und da hat man gesehen, da ist quasi Milch fast noch rausgetroffen. Ja, ja. Dann wussten die, aha, das kann ja nicht ohne Grund sein. Und interessanterweise, da kommt dann also auch noch ein Experte zu Wort, der das Ganze so ein bisschen einordnet, sagt, ja, okay, das ist jetzt keine Gefahr für die Wanderinnen und Wanderer, höchstens für die Nutztiere. Aber interessanterweise wurde dieses Weibchen wohl schon bestimmt, aber in Norddeutschland. Das heißt, es hat sich wirklich durch ganz Deutschland auf Wanderschaft begeben und hat dann erst Jungtiere quasi
in
Südwestdeutschland
geboren. Ich weiß noch, als ich in Berlin getindert habe, ich musste quasi bis nach Israel meine Fühler ausstrecken, um jemanden zu finden. Also kann ich sie schon verstehen. Sie hat ja kein Handy. Ja. Ich weiß, was sie tun. Sie hat ja kein Smartphone. Also muss sie selber laufen. Ja. Verstehe ich schon.
Aber schon krass. Ich meine, aus Norddeutschland und dann, ich meine, sie muss ja über so viele Autobahnen und so.
Also das ist echt
aber krass. Ja, die begeben sich schon krass auf Wanderschaft. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, so ein Wolfsrudel ist eine Familienbande.
Ja.
Also es sind quasi Eltern und dann Kinder quasi der ersten Generation. Also jedes Jahr kriegen die quasi einmal Nachwuchs. Und dann quasi das, die erste Generation, das ein so ein Wurf, sind dann wahrscheinlich so im Mittel 8 Jungtiere. Dann haben wir ja erwähnt, Sterblichkeit 50%. Genau, ja. Das heißt, das zweite Lebensjahr erleben dann nur noch irgendwie 4 Tiere, so im Mittel. Und dann das dritte Lebensjahr, dann werden sie langsam geschlechtsreif und verlassen quasi auf eigenen Wunsch sozusagen das Rudel. Und was ich ganz niedlich fand, die Jungtiere, die quasi älter als ein Jahr sind, aber noch nicht geschlechtsreif, weißt du, wie die genannt werden? Mhm. Jährlinge.
Jährlinge, ja, echt?
Fand ich einen schönen Namen.
Jährling. Sagt man es nicht auch bei Pferden?
Das weiß ich nicht.
Also in der Pferdezucht? Ja. Ach, keine Ahnung.
Also genau, Gesäuge und Jährlinge fand ich irgendwie zwei schöne Worte im Zusammenhang mit Wölfen. Ja. So, und dann habe ich noch mal so ein bisschen geguckt, was denn aktuell noch so für Forschung mit Bezug auf Wölfe unternommen wird. Und da habe ich eine Veröffentlichung gefunden im Journal PLOS One. Die war jetzt noch nicht so alt. Und da haben sich die Leute aus Italien die Frage gestellt, naja, okay, der Wolf war also vor 10.000 Jahren mal das eins der am weitesten verbreiteten Säugetiere in Nordeuropa. Und jetzt hat der Mensch aber so einen krassen Einfluss hier und diese ganzen Straßen gebaut und so. Könnte er denn rein theoretisch mal wieder zu diesen alten Verbreitungsmustern zurückkehren? Also irgendwann mal wieder so weit verbreitet sein wie damals. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie sich angeguckt haben, wie gut kann eben der Wolf zivilisationsnah leben. Da hatte ich ja gesagt, in Vororten von Rom gibt es also Wolfspopulationen. Ich meine, wie gesagt, die Gründung Roms ist ja auch
wolfsabhängig.
Und was sie dann gemacht haben, die haben dann verschiedene Gebiete sozusagen kartiert, nicht nur um Rom, sondern auch um die Abruzzen. Mhm. Und haben dann definiert, okay, diese Region ist jetzt sehr stark vom Menschen gezeichnet, weniger stark und dann ganz wenig so. Und dann haben sie geschaut, das war ihre einzige Messgröße sozusagen, wie stark variiert in diesen Gebieten eigentlich das Körpergewicht von den Wölfen. Mhm. Weil sie gesagt haben, naja, früher war das halt ein krasses Selektionskriterium, wenn die Wölfe nichts zu fressen gefunden haben, dann hat die Körpermasse von den Wölfen halt geschwankt zwischen denen, die was zu fressen gefunden haben, konnten sich dann reproduzieren und die nichts zu fressen gefunden haben, die sind verhungert und konnten sich nicht reproduzieren. Und das ist natürlich, je größer diese Schwankung ist, umso schwieriger ist eigentlich vorherzusagen, ob letzten Endes genug Wölfe sich reproduzieren können, um sich weiter zu vermehren und zu verbreiten. Und jetzt ist ihnen aber aufgefallen, wenn die in der Nähe von menschlichen Gebieten leben, dann wird diese Schwankung in der Körpermasse geringer und generell ist die Körpermasse auch noch ausreichend hoch. Und die haben das eben darauf zurückgeführt, dass sie sozusagen menschliche Zweitverwerter sind von menschlichen Nahrungsquellen und da quasi deswegen immer was zu fressen finden.
So wie Füchse und Wildschweine werden die dann so zu Kulturfolgern.
Ja, ja, genau. Und lustigerweise haben sie gesehen, dass männliche Wölfe davon eher profitieren als weibliche Wölfe. Also die weiblichen Wölfe haben dann irgendwie nicht so viel zu essen abgekriegt oder weiß ich nicht, wie sie, also, und sie haben aber gemeint, dass sich das trotzdem nicht auf die Reproduktionsleistung auswirkt.
Okay.
Anscheinend. Und das ist natürlich erstmal ein guter Befund, also sie sagen dann ja, also anscheinend kommen die Wölfe mit den Menschen zurecht und können dann vielleicht auch mal wieder so verbreitet sein wie vor 10.000 Jahren.
Ja, das können sie nicht wirklich.
Eben, genau, weil sie lassen da natürlich außer Acht, dass es Straßen gibt.
Ja, und auch, dass man das nicht so weit kommen lassen würde.
Ja.
Also irgendwie ist natürlich klar, dass man es jetzt nicht so weit kommen lassen kann, dass hinter jedem Baum Wolf hervorlatscht. So. Schon mal allein, was sollen die denn fressen? So.
Ja.
Also das wird ja ein bisschen, da bräuchte man richtig, also ja, wird schwierig, wird nicht durchzusetzen sein, auch so, was die Leute ertragen, sind ja jetzt schon alle komplett am Durchdrehen wegen der Wölfe. Also ich meine, heute habe ich gerade die Nachricht gelesen, dass in Thüringen oder so, 2 Luchse erschossen wurden, also illegal auch. Also letztes Jahr war dieses, da hatte ich das gesehen, das war echt abartig. Moment, mein Mikrofon. So. Das war echt abartig. Da hatten auch irgendwelche Leute 2 Wölfe getötet, den Kopf abgeschnitten und vor die Köpfe der Wölfe vor so eine Naturschutzorganisation vom Hauptquartier hingelegt. So. Also Menschen sind einfach scheiße. Und ich finde es toll, wie ich die Erfolgsgeschichte direkt in was Negatives ziehe. Red direkt gerne weiter. Oder war es das schon?
Das war's.
Oh nein. Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Erzählt uns mal, schreibt uns mal gerne auf Instagram oder beim Podcast auf der Seite von Podigy oder bugtails.fm da mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Zu dieser Wolfsthematik in Deutschland ist auch echt ein emotionales Thema. So. Also, weil halt auch so viele negative Geschichten über den Wolf kursieren, weißt du, der böse Wolf und so. Ist ja in den klassischen Märchengeschichten eher nicht so der gute Wolf, der allen hilft.
Diese Grimm, ich meine, klingt ja schon ziemlich grimmig.
Ja, und ist natürlich alles negativ und dementsprechend zahlt das ganze Storytelling auf unsere Urängste auch ein. Und dieses Gefühl, so einem Raubtier ausgeliefert zu sein, da hat man das Gefühl, wenn, oh, der Wolf kommt jetzt hier in Deutschland, so ist mega gefährlich. Aber wenn man zum Beispiel mal guckt, wie viele Leute jedes Jahr von Weidetieren angegriffen werden, auch zum Teil getötet werden, also Kühe, so. Vor allem in den Alpen, wo die ja auch zum Teil so offen Weiden haben.
Trieb dann, oder wie?
Ja, die haben einfach offen Weiden. Da ist nichts mit einem riesen Zaun oder so. Die stehen einfach auf der Weide und es gibt keinen Zaun. Und obwohl da halt immer wieder Schilder sind, so, dass man da jetzt nicht durchläuft, gibt es natürlich auch immer wieder Wanderer, die trotzdem da durchlaufen. Und vor allem, wenn die einen Hund dabei haben oder sowas, da kann man ganz schnell mal sterben, weil die haben natürlich auch Hörner. Und gerade wenn so Kalbsaison ist und die Mutterkuh steht da mit ihrem Kalb und dann kommt da irgendjemand vorbeigelaufen, das sehen die da auch nicht so locker. Und da gibt es jedes Jahr schwere Unfälle. Mhm. Also Wildschweine genauso. Da muss man auch immer aufpassen. Also ja, die Welt ist gefährlich, ne? Ja. So, es halt, gibt halt schon einen Grund, warum, also das ist halt einfach deren Lebensraum. Ja, wo sollen sie denn noch hin? Ja. So, wo sollen sie denn noch hin ausweichen? Und die Leute verstehen das halt nicht. Die denken halt irgendwie, ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das Gefühl, die denken echt, die Wölfe, die wollen uns was Böses. Mhm. Und machen irgendwie.
Wenn auch die Wolfsregierung hat jetzt halt kein gutes Wohnungsbauprogramm.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich meine, Gentrifizierung, die wurden ja alle vertrieben aus ihren schönen Altbau.
Dabei haben sie eine aktive Kulturszene und da gibt es ja auch richtig renommierte Awards. Der renommierteste Award in der Wolfskulturszene ist ja der Ise-Grimme-Preis.
Okay, damit wird es Zeit für ein neues Thema. Warte. Ach, scheiße, nein. Das meinte ich eigentlich. Gut. Na gut, aber ich komme jetzt hier gleich mit meinem deprimierenden Thema um die Ecke. Mhm. Und zwar geht es um Lichtverschmutzung.
Ach so, doch nicht Fusobakterium.
Nein, das kommt das nächste Mal.
Okay, cool.
So, nein, ich habe doch diese Glühwürmchenstudie vor einer Woche oder so gelesen.
Okay.
Und da dachte ich mir, reden wir doch heute mal über Lichtverschmutzung. Das ist quasi so der böse, unsichtbare Feind. Und wird, finde ich, oft im Diskurs über so Umweltzerstörung sowas vergessen. Also zumindest im öffentlichen Diskurs. Ja. Das ist ein wachsendes Problem in unserer immer weiter urbanisierten, verstädterten Welt. Und es geht halt darum, dass der übertriebene Einsatz von künstlichem Licht, sowohl hier in Innenräumen, durch die Fenster kommt es natürlich, strahlt es ja auch nach außen, als auch so draußen im Freien durch Reklame und angestrahlte Gebäude und sowas, halt überhand nimmt. Und es ist jetzt nicht mehr, also das Ausmaß ist jetzt nicht mehr nur so eine kleine Belästigung oder so. Also weißt du, ich bin sehr lichtempfindlich, wenn was nachts angeht, dann müssen immer alle Vorhänge zu und alles, weil draußen haben wir so mega nervige Straßenlaternen, die so hell sind, vor allem das ist total geil, die haben es wirklich so, das ist deutsche Ingenieurskunst, geschafft, dass die Lichtquellen ultra hell sind, also wirklich atomblitzmäßig in den Augen, aber so angeordnet, dass drumherum kaum was erhellt wird. Also der Boden, über den man läuft, wird kaum erhellt, das strahlt es so komisch einfach so in die Nacht ab. Also wirklich absurd, ja. Und ich wollte deswegen heute darüber sprechen und auch so ein bisschen auf die Auswirkungen dieser Lichtverschmutzung und so wie wir Menschen, als auch die Ökosysteme und so, als auch die Wissenschaft, haben da ziemlich viele Probleme mit. Mhm. Und zwar momentan sind die Zahlen so, dass ungefähr 83% der Weltbevölkerung mit lichtverschmutztem Himmel sieht, also keine Ahnung hat quasi, wie schwarzer Himmel aussieht. Ja. So, ne? Und wahrscheinlich werden wir so fast 100% irgendwann erreichen, vor allem so in Nordamerika, Europa, Asien, aber auch in so afrikanischen Großstädten und so, also überall gibt es immer Lichtverschmutzung. Und natürlich muss man das auch messen. Und da gibt es so eine Skala, die heißt Bortle-Skala oder Bortle-Skala.
Okay.
von einem Amateurastronom erstellt, heißt John Bortle. Und diese Skala reicht von 1 bis 9. Und 1 ist der dunkelste Himmel und 9 ist super hell. Was schätzt du, haben wir hier in Hamburg?
Auf einer Skala von?
9 ist wirklich super bright, so Las Vegas-mäßig.
Und das kleinstmögliche ist 0?
Ist 1.
1. Okay, dann sage ich, wir sind auf einer 6.
Tatsächlich richtig. Mhm. Ja, man schätzt, dass es ungefähr 6 ist.
Weißt du warum? Ich habe letztens auch wieder so eine Kachel gesehen, wo das einmal auf Deutschland aufgetragen war. Und da ist es tatsächlich immer dunkler geworden, je weiter man nach Nordwesten gekommen ist.
Ja. Ja, ja, weil die großen Industriestädte und so, diese ganzen Fabriken und sowas, auch wahnsinnig viel Strom anreißen in Frankreich. Und das heißt so NRW und so.
Eine andere Frage noch.
Ja.
Glaubst du, dieser Typ, dieser Bortle, der ist jetzt, freut sich mega, weil so eine Skala nach ihm benannt wurde, oder er ist mega traurig, weil er immer als Amateur-Astronom kommt?
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil das Problem, also das Anführungsstrich-Problem haben wir ja auch in der Biologie. Mhm. Es heißt zwar Amateurwissenschaftler, aber die wissen oft, also gerade in der Entomologie, ja, mehr als die Studierten.
Ja.
Und die machen auch entsprechende Paper und Veröffentlichungen. Und deswegen auch meine Dagmara Züller, meine Chefin sozusagen, die sagt auch immer so, es fühlt sich für sie immer falsch an zu sprechen von Lay Scientist, Lay Entomologist, also Laien Entomologe. Weil ohne die könnten wir Forschung vergessen. Mhm. Also auch so Leute, viele Leute, die auch so bekannt sind in der Wissenschaft, so, die haben oft nur einen Bachelor oder sowas. Und weil es halt bei, also wenn man zum Beispiel Entomologie macht, da geht es nicht drum, du kannst so viel studieren, wie du willst, du kannst einen Doktor machen, aber trotzdem wahnsinnig schlechte Entomologin sein, weil da geht es wirklich ausschließlich um Erfahrung. Mhm. Das heißt, du brauchst Artenkenntnis und Artenkenntnis wird an den Unis nicht gelehrt. Mhm. So, das musst du selber machen. Also du kriegst da so ein kleines Grundstück, damit du lernst, wie du Arten bestimmen kannst. Und da musst du halt selber immer auf Exkursionen und so. Es war auch schon während unseres Bachelorstudiengangs so, dass sie uns auch gesagt haben, hier, Artenkenntnis können wir nicht machen, müsst ihr selber machen. So, ja. Und dementsprechend, wenn man Entomologie oder sowas machen will, dann muss man das halt einfach selber sich drauf schaffen, Kurse machen und halt vor allem rausgehen, rausgehen, rausgehen. Und ich glaube, bei Astronomie ist es wahrscheinlich ähnlich. Also ich fand es auch komisch, als ich gelesen habe, Amateur-Astronom, weil ich denke, der wird schon irgendwie was drauf haben, nur weil er jetzt keinen Studienabschluss hat, finde ich, weil Amateur hat ja nicht nur die Bedeutung so nicht studiert, sondern wenn man sagt, etwas wurde amateurhaft gemacht, das hat natürlich eine negative Konnotation. Ja, wie jemand, der sich nicht auskennt, so ein lachhafter Clown oder sowas.
Wobei lustigerweise, wenn man jetzt die Definition aus dem Sport nehmen würde, also quasi Amateursport ist der, wo die Leute nicht von leben können. Ich meine, dann ist man selbst, wenn man einen Doktor macht, ist man noch ein Amateurwissenschaftler, weil da kann man auch nicht notwendigerweise von leben.
Ja. Na gut, aber also das ist seine Skala. Bei Hamburg liegen wir ungefähr bei 6. Und es gibt auch, man sagt halt so, dass ungefähr 3 von 5 Europäern hier in Gebieten leben, in denen wir die Milchstraße nicht sehen können. So, ja. Und total krass ist, dass, also ich weiß noch, ich habe 2010, glaube ich, zum ersten Mal die Milchstraße so richtig gesehen. Da war ich nämlich auf einer Exkursion im Seewinkel. Das ist so ungefähr an der Grenze Österreich-Ungarn. Und das ist so ein großes Naturschutzgebiet und Seewinkel, also viele kleine Seen, also wirklich so hunderte nebeneinander, wie so ein Marshland. Und da gibt's ganz viele tolle Vögel. Und da waren wir und dann nachts war es einfach, habe ich zum ersten Mal absolute Dunkelheit gesehen. Also wirklich komplett. Ich konnte gar nichts mehr sehen. Ich konnte keine Umrisse sehen. Also du hast wirklich einfach gar nichts gesehen. Auch nicht so Umrisse von der Hand oder so, wenn du sie so vor Augen gehalten. Es war einfach schwarz. Und über uns richtig krass die Milchstraße, auch so richtig mit den lilanen Nebeln und all das. Es war so krass. Ich war wie auf einem Trip. Wir haben die ganze Nacht im Feld gelegen, haben uns so gerade hingelegt und haben einfach nur hochgeguckt. Ich glaube, bis nachts um 3 oder so oder um 4 lagen wir da. Wir konnten es einfach nicht fassen, weil wir alle aus der Stadt kamen und da zum ersten Mal die Milchstraße gesehen haben. Ja.
Ging mir ähnlich, als ich in Israel in der Wüste quasi mal rumgelegen habe, Sterne.
Ja, genau, Wüsten. Das ist ziemlich Sahara oder sowas, da hat man auch einen guten Blick drauf. Vor allem auch noch mit dem Klima in der Wüste. Das hilft nochmal, weil es ja da oft sehr klarer Himmel ist, nicht wolkig. So. Ja, aber wir wohnen in der Stadt und tatsächlich ist auch so, dass jedes Jahr 2% lichtverschmutzte Stellen auf der Erde dazukommen. Also es wächst. Okay. So, und natürlich kann man auch Satellitendaten auswerten. Also jetzt nicht nur von unten gucken so ein bisschen, sondern auch von Satellitendaten. Und da guckt man auch so ein bisschen, wie verteilt halt diese Lichtverschmutzung ist. Da kennt man vielleicht diese Bilder aus dem Weltraum, mhm. wo man bestimmte Städte tatsächlich einfach sehen kann, so mhm. von der ISS und so. Dann gibt es noch, also diese Karten, diese Daten, die erheben natürlich auch noch natürliche Gründe der Lichtverschmutzung. Das gibt es nämlich auch. Es ist das sogenannte Airglow, also ja, Luftleuchten. Mhm. Auf Deutsch sagt man eher so Nachthimmelhelligkeit oder sowas. Das sind nächtliche Emissionen. Und das ist, weil die Erdatmosphäre selber auch leuchtet so ein bisschen. Also ganz schwach leuchtet sie. Und da gibt es so verschiedene physikalische Prozesse in der oberen Atmosphäre, die dafür zuständig sind. Und das heißt, hauptsächlich dafür verantwortlich sind geladene Teilchen der Atmosphäre, die sich rekombinieren und ionisiert werden und dann so ein bisschen schwach anfangen zu leuchten. Es sind natürlich viele Teilchen, dementsprechend leuchtet die Erdatmosphäre immer so ein bisschen. Ich finde, das kann man oft auch irgendwie gut sehen auf mhm. so Satellitenbildern, Nachtbildern oder sowas, ja. Und so, aber zurück zur Lichtverschmutzung. Die ist jetzt kein neues Problem. Es gibt schon erstaunlich lange, finde ich. Nämlich schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat man das so festgestellt, dass da was in die falsche Richtung geht. Das heißt 1800, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte es gedacht, weiß ich nicht, 1950er oder so. Schon 100 Jahre vorher hat man gemerkt, so wegen der industriellen Revolution, die da immer weiter Fahrt aufnahm, gab es immer mehr nächtliche künstliche Beleuchtung. So, und das hat man da schon so ein bisschen gespürt. Und dann vor allem in den 1950er Jahren, wo ich gedacht hätte, da fängt die Awareness erst an, dann wurden auch die ersten Anstrengungen genommen, um die Lichtverschmutzung so ein bisschen zu bekämpfen. Nämlich, es war jetzt nicht nur so, dass die dachten, oh mein Gott, die Tiere und die Menschen, da kommen wir auch gleich noch zu sprechen, was für Auswirkungen das hat. Mhm. Aber, nur gerade wie bei Astronomen waren, die Astronomen haben mit Lichtverschmutzung ein ziemliches Problem. Klar. So. Und die haben dementsprechend als erstes die Lichtverschmutzung bemerkt. Also auch schon im 19. Jahrhundert, wenn die da mit ihren Teleskopen versucht haben, Sternhimmel zu beobachten, das ist halt super unhilfreich, ja. Mhm. Und diese Milchstraße, es war schon vor 200 Jahren wohl noch so, dass man echt diese Milchstraße einfach so überall gesehen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Dass man rumläuft, man sieht die Milchstraße, also wenn es jetzt nicht gerade bewölkt ist. Mhm. So, und die Zivilisation hat halt da immer mehr durchgestrahlt und da gibt es halt eine Fülle von Streuphotonen am Himmel. Und auch heute, die Astronomen haben krasse Probleme damit. Mhm. Das heißt, die für die Auflösung der Ziele, was sie halt untersuchen wollen, braucht man zum Teil doppelt, dreifach so lang, ja, um irgendwas aufzulösen und stellt echt Astronomie vor riesigen Herausforderungen. Die haben sogar gesagt, also es gibt so in den USA so große Teleskope, die in Wäldern stehen, halt natürlich, klar, möglichst weit weg von Städten, ja, und da haben die super krasse Waldbrände zum Teil und die Astronomen dort sagen aber, ja, ist aber noch immer noch nicht so schlimm, die Bedrohung so wie die Lichtverschmutzung. Okay. Also sie sagen, selbst wenn unser Teleskop abfackelt, das können wir wieder neu aufbauen, aber die Städte können wir nicht entfernen, das heißt, auch mit dem neuen Teleskop stehen wir hier wieder vor riesigen Problemen, ja, und das finde ich sehr interessant. Aber es gibt, wie gesagt, in den 1950ern hat man schon versucht, durch so kleine Kampagnen Awareness zu schaffen und so. Und in den 1980ern gab es eine Gründung einer Organisation, die heißt Dark Sky Association. Hast du schon mal von denen gehört?
Nee.
Ja, das ist so eine Organisation, die halt versucht, diesen dunklen Nachthimmel zu bewahren. Also wie so eine Naturschutzorganisation für den Himmel, ja. Und da sehr viele Kampagnen und sowas fährt, aber die Bemühungen, das klappt nicht so richtig. Also wir haben eben gehört, 2% pro Jahr wächst das und ich habe da so Zahlen gefunden, dass zwischen Anfang der 90er Jahre und 2017 die Lichtverschmutzung um die Hälfte zugenommen hat, also 49%, 50%. Also das ist nicht so gut, ja. Das Problem ist, dass da sehr viel ja Ignoranz herrscht. Ja. Also, weil viele Leute halt einfach denken, was geht's mich an? Ja. Und deshalb erzähle ich jetzt ein bisschen, das hat mich auch sehr erstaunt, was für Auswirkungen das auf das Menschen hat. Ja. So, ja, und auf physiologischer Ebene macht das nämlich auch was mit uns. Ja. Also jetzt nicht nur, dass was viele Leute kennen, also wenn es zu hell ist, dass man vielleicht Schlafstörungen hat und was ja auch Auswirkungen auf die Stimmung hat oder auf die Psyche, zum Beispiel Depressionen oder sowas, sondern es hat auch ganz, und jetzt auch den Schlaf-Wach-Rhythmus, dass der da irgendwie gestört wird, wenn es zu lang hell ist, man geht zu spät ins Bett und dann schläft man vielleicht nicht durch, weil es hell ist, wacht zwischendrin mal auf und so. Aber es gibt auch so da Zusammenhang zum Beispiel mit Übergewicht. Hättest du es gedacht? Dass Leute, die zum Beispiel bei Licht mit Licht schlafen oder einfach sehr hell schlafen, dass die zu Übergewicht neigen.
Nee, wir haben jetzt ad hoc nicht in den Sinn gekommen. Und gibt es da Erklärungen?
Ja, da gibt es nämlich so ein paar Studien, die gemacht wurden. Okay. Und da hat man Leute in der Nacht mit 100 Lux, meine ich, bestrahlt. Ja, 100, da liegt er.
100, nee, 100
mit 100 Lux bestrahlt und dann, also das ist ungefähr so die Lichtmenge, wo man messen kann, dass da der Schlafwachrhythmus irgendwie gestört wird. Ja? Und nach dem Frühstück dann am nächsten Morgen, diese Leute, die mit 100 Lux bestrahlt wurden, musste die Bauchspeicheldrüse bei diesen Leuten deutlich mehr Insulin freisetzen und stand unter Stress, um den aufgenommenen Zucker aus den Zellen zu verteilen. So. Mhm. Und es führte also zu einer immer steigenden Insulinresistenz, was natürlich auf Dauer die Entwicklung von Übergewicht, Typ-2-Diabetes und sowas unterstützt. Ja. Und es hat auch negativen Einfluss auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich habe auch gelesen, da habe ich aber noch nicht geschafft, zeitlich noch Details nach Details zu suchen, aber da habe ich auch gesehen, dass wohl sogar bestimmte Krebsarten darauf ansprechen, auf nachts Licht. Also leider positiv ansprechen, schlecht für uns. Mhm. So. Also da gibt es schon ziemlich viele Auswirkungen auch auf uns Menschen. Also es ist sehr ungesund. Mir war nicht klar, dass das darüber hinausgeht über Schlafstörungen, was ja sowieso schon ungesund ist, eine schlimme Auswirkung auf Körper oder sowas, sondern dass es halt wirklich ganz konkret sowas wie Insulinresistenz oder sowas fördert. Also man hat da einfach gemerkt, dass Leute, die im Nacht schlafen, dicker sind. Man wollte wissen, warum das so ist. Mhm. Und hat man diese Versuche gemacht, wo ich auch dachte, huh, krass. Ja. Und also es gab ja viele Bemühungen dann, wie gesagt, das irgendwie einzudämmen. Eins zum Beispiel ist die LED-Technologie. Mhm. Ja, Beleuchtung ist billiger, energieeffizienter. Mhm. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, da benutzen wir das doch für die Nachtbeleuchtung. Da verbrauchen wir wenigstens weniger CO2. Ja. Mhm. Und so dass dann man schon mal eine negative Auswirkung der Beleuchtung, der nächtlichen Beleuchtung auswirken kann. Aber leider, typisch Mensch halt, was meinst du, was passiert ist?
Die Leute haben angefangen, diese alten Glühbirnen zu horten.
Also. Nee. Sondern es geht jetzt wirklich um große Beleuchtung auch, so von allen möglichen Sachen, von Schildern, von nichts mit Glühbirnen.
Dass Recycling dann schwierig wurde?
Nö, dadurch, dass es billiger wurde, wurde einfach mehr beleuchtet.
Ach so.
Ja. Der Klassiker. Hm. So, also das heißt, künstliche Beleuchtung nimmt trotz dadurch, also zahlenmäßig, die Beleuchtung zu.
Absolut,
CO2 ist vielleicht ein bisschen reduziert, aber dadurch wird viel mehr beleuchtet, das heißt, die Lichtverschmutzung wird noch schlimmer. So, und natürlich hat das, und das wissen ja ganz viele, mega negative Auswirkungen auf die Insekten. Also Insekten haben sich schon immer so mit dem Zeitlauf des von Tag und Nacht entwickelt und es gibt auch Insekten, die sich das hatten wir schon mal im Podcast, die sich mit dem Astronomie-Podcast.
Das Universum.
Das Universum, genau, wo es darum ging, wie Mistkäfer sich am Sternenhimmel orientieren und so. Also es gibt viele Insekten, die da einerseits auf den natürlichen Rhythmus von Licht und Dunkelheit angewiesen sind, andererseits auch auf die klare Sicht auf den Sternenhimmel. Ja. Das heißt, wenn die Sonne untergeht, dann geht's los mit vielen Insekten und die orientieren sich zwar auch in Mondphasen alles, also es ist wirklich sehr, sehr speziell. Ja. Und diese Lichtempfindlichkeit von Insekten, also dieser Bedarf an Dunkelheit und dann je nachdem entsprechende Beleuchtung durch Sternenhimmel und Mond, beeinflusst halt so Navigation natürlich. Ja, das kennt man ja, macht draußen irgendwie Licht an, 1000 Motten kommen angeflogen. Es beeinflusst aber auch das Fressverhalten, Fortpflanzung und auch ihre Interaktion mit der Umwelt. Mhm. Also es hat einfach auf ihr ganzes Verhalten Auswirkungen. Und viele Arten wie so Motten, Käfer, Glühwürmchen werden halt unwiderstehlich vom künstlichen Licht angezogen. Mhm. Das weiß man ja. Ja. Das nennt man Phototaxis und durch die künstliche Beleuchtung draußen führt man Insekten halt quasi in die Irre. Ne? Also auch wenn man so eine fette Gartenbeleuchtung jede Nacht anhat, da kommen halt die Insekten an und die fliegen da als hin und sind total verwirrt und zum Teil vergessen die dann zum Essen zu essen, zu schlafen oder sonst was, fliegen die ganze Nacht gegen die Lampen und sterben dann halt. Ja? Mhm. Also wirklich, die sind so verwirrt und orientierungslos, dass die einfach fliegen und fliegen, bis sie einfach erschöpft runterfallen oder verhungern, weil sie einfach nicht dran denken, Nahrung aufzunehmen oder Flüssigkeit. So. Und auch ihr Tagesrhythmus wird gestört, was so eine ganze Kaskade von Folgen hat. Mhm. Also Fressverhalten funktioniert nicht mehr. Wie gesagt, zum Teil essen sie einfach nichts mehr. Paarungsrituale sind gestört. Und da gibt's halt gerade so eine ganz tolle Auswirkung auf Glühwürmchen, deren Paarungsverhalten ja darauf auf Leuchten basiert. Ne? Und da gab's jetzt gerade so eine neue Studie. Und die verlinke ich auch. Und die Forschenden wollten halt untersuchen, wie künstliches Licht die Fähigkeit männlicher Glühwürmchen beeinflusst, die leuchtenden Weibchen zu finden. Ja, also die Weibchen sitzen oft bei vielen Arten, es gibt auch welche, die fliegen und so, mhm. Aber bei vielen Arten sitzen die Weibchen auf Blättern und leuchten und dann kommen die Männchen. Ja, und die wollten jetzt natürlich das rausfinden und auch, ob es da so Unterschiede gibt bei Lichtintensitäten, Lichtfarben und so weiter. Ja, die haben da so ein Experiment gemacht mit einem sogenannten Y-Labyrinth. Also stellt ihr euch einfach so die Y-Form vor und am einen Ende des Labyrinths, da sitzt ein grünes LED-Licht, also an einem der Schenkel, der Y-Schenkel, der oberen so. Am anderen Ende sitzt ein LED-Licht, das so die Farbe hat von weiblichen Glühwürmchen, also Farbe, Lichtintensität und so. Ja. Und im anderen Licht, in diesem anderen Schenkel, da wird ein künstliches Licht durchgeleitet. Ja. Mhm. Und unten am Y sozusagen sitzt das Männchen und muss jetzt das Weibchen finden. So. Das heißt, wenn das LED-Licht, wenn da kein anderes Licht ist, sind die einfach zack, straight zum Weibchen gefunden. Super, kein Problem. Mhm. Ja. Dann haben sie aber bei dem anderen Schenkel das weiße Licht aufgedreht und je mehr die das auftreten, umso verwirrter war das Männchen und flog eher zum, also flog, lief wie auch immer, eher zum weißen Licht hin und hat das Weibchen links liegen lassen, weil er das Weibchen einfach nicht mehr gefunden hat. Also er ist halt, weißt du, so Glühwürmchen, auch die Logik ist ja so ein bisschen, na, wenn was richtig doll leuchtet, dann wird es schon ein ziemlich krasses Weibchen sein. Mhm. So, also das ist dann halt, ja, und auch die Lichtfarbe hat so ein bisschen das Verhalten beeinflusst und so weiter. Und die Studie hat halt gezeigt, dass so künstliches Licht, vor allem bei höheren Lichtintensitäten und auch bei bestimmten Farben, das Paarungsverhalten von Glühwürmchen halt echt stören kann. Und was natürlich dann auch dazu führt, wenn die Männchen sich nicht paaren, sondern irgendwie um so ein komisches Leuchtlicht rumschwirren, bis sie halt sterben, sterben dann halt auch irgendwann die Glühwürmchen aus. Ne? Mhm. So, und generell hat diese Lichtverschmutzung eben dadurch und auch viele, wie gesagt, viele Insekten, die da halt total orientierungslos hinfliegen, einfach nur sterben, weil sie überhaupt nicht mehr wissen oder nichts mehr essen oder sowas. Ist halt so, also diese Lichtverschmutzungsproblematik bei Insekten geht dann halt echt über das einzelne Insekt hinaus. Also dass man nicht denkt, auch so am Glühwürmchen, sondern betrifft dann gesamte Ökosysteme. Ja. Ja. Vor allem auch nachtaktive Insekten, die sind ja auch wichtige Bestäuber, ja. Und wenn die da nachts nicht mehr bestäuben, ja, sondern irgendwie gegen eine Lampe fliegen die ganze Zeit, hat das auch eine Auswirkung auf die Flora, ja. Und dieses ganze Geflecht von Wechselwirkungen dann gerät total aus dem Takt, so, ja. Und was natürlich dann auch wieder ein Problem für Vögel und Fledermäuse gibt, die nachts Insekten jagen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich furchtbar. Das heißt, um das zu stoppen, muss man halt echt so auch politisch Lichtverschmutzung ernst nehmen und das passiert einfach momentan noch nicht. Also ich finde es auch echt absolut krass, dass in Städten sowas wie Dome und Kirche, jede scheiß Kirche angestrahlt wird. Also wirklich so, man ballert so viel Geld raus, nicht genug, haha, aber trotzdem, die Bundesregierung gibt viel Geld aus, so, weil sie denkt, okay, wir müssen jetzt langsam wirklich mal was mit dem Artensterben machen, hat er jetzt diesen 4 Milliarden Euro Paket beschlossen und so, aber strahlt wirklich alles an, was geht. So, also dass es da keine Auflagen für Gemeinden gibt, ja, nee, es muss im Pupsfallingbostel nicht die verdammte Kirche angestrahlt werden. Ganz ehrlich, nein, ja. Und das ist halt so das Ding, wo ich auch so ein bisschen verzweifelt bin, weil ich einfach glaube, dass da einfach so das Verständnis fehlt und auch bei Privatleuten, also Leute, die wirklich nachts ihren Garten anstrahlen, es sei irgendwie, es sei es Versailles oder so, ja. Also auch hier im Umfeld oder irgendwie bei uns, ich sehe bei uns zum Beispiel auch immer das Problem, Dadurch, dass wir haben ja hier den Dachgarten, den ich angelegt habe, das ist cool mit den Insekten und so, aber wir haben diese riesigen Fenster, wenn wir hier drin das Licht an haben, dann denke ich auch immer so, dann ziehe ich lieber die Vorhänge zu, weil es einfach für die Insekten sonst natürlich auch so eine Fackel ist, wo alles hinkommt, ja, und gegen die Scheiben fliegt. Und das sind halt so Sachen, die schwierig sind, wo ich auch gar nicht weiß, wie man dem beikommen kann, weil, also, man kann jetzt, wenn man die Straßenbeleuchtung ausmacht, dann gibt es natürlich wieder gleich Sicherheitsprobleme für zum Beispiel Frauen, ja, so. Und, aber ich habe das Gefühl, es wird gar nicht versucht, so einen Sweet Spot zu finden. Also wie gesagt, Straßenbeleuchtung ja, aber warum muss jede scheiß Leuchtreklame an sein nachts? Wieso gibt es keine Auflagen, dass man nachts solche Ladenschilder und sowas nicht mehr brennen lassen darf? Wieso gibt es keine Auflagen, dass nachts so komische Kirchen sowas nicht angestrahlt werden? Ja, also das ist halt schon... Das ist halt immer so dieses, dass man sagt, oh, dann fühlt sich die Stadt so schön lebendig an und so. Ich meine, so, aber so Städte wie Tokio oder so, die brennen wie eine Fackel nachts. Das ist einfach nur krass.
Fackel.
Ja. Es ist so krass, ja. Und da gibt es ja auch jetzt, oh, das ist so ein Thema, da kann man auch wirklich so ethisch-moralisch anfangen. In den USA gibt es ja so Modellversuche, sage ich mal, wo in Gebieten mit einer höheren Kriminalität, und das sind vor allem Gebiete, wo Immigranten leben so und also oft so in so Gebieten, wo bekannt ist, dass da viele Leute illegal irgendwie leben, so aus Mexiko oder so. Mhm. Und da haben die jetzt gedacht, das sei eine gute Idee, da um die Kriminalität zu reduzieren. Das hat sogar geklappt, irgendwie um 45%, aber haben da so komische Lichttürme hingestellt, sodass man die Bevölkerung dort, also mega rassistisch, den quasi Flutlicht, die ganze Nacht Flutlicht aussetzt. Also wirklich dauernd. Du kannst dich kaum dagegen schützen, auch in deinem Schlafzimmer. Musst du quasi Fenster zunageln, damit du nachts schlafen kannst, weil da so nach dem Motto, oh, da wohnen die ganzen Immigranten, auch viele illegal. Ja, die sind ja alle ganz gefährlich und ist ja überhaupt kein Problem mit Menschenwürde, da jetzt so riesige Lichttürme hinzustellen, weil warum sollen die auch schlafen? Vor allem gerade im Kontext, was wir gerade besprochen haben mit Krankheiten und so weiter und so fort. Und das ist einfach so mega rassistischer Move. Also dieses ganze Nachtbeleuchtungsthema, ich habe da so ein Deep Dive gemacht, ey, da tun sich Abgründe auf. Als ich es gelesen habe und dann auch so Fotos gesehen habe, dachte ich, was ist das denn? Es sah wirklich aus wie so ein Gefängnishof oder sowas und das ist einfach so ein Wohnviertel und natürlich und haben natürlich Weiße entschieden, ne? Also sie dachten, ja, bauen jetzt mal überall so Lichttürme hin, ist auch egal, ob die nicht schlafen können. Das ist echt, dieses Nachtbeleuchtungsthema ist so, ist auch so aufgeheizt halt und ist ein bisschen so, wo ich denke, ja, ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie wir das tackeln sollen werden, ob wir da irgendwas machen können.
Es geht ja an sich nur passiv, oder? Also man kann jetzt Licht ausmachen, aber selbst dann würde die Lichtverschmutzung erst langsam wieder zurückgehen. Aber man kann nichts aktiv machen, dass man irgendeinen Schwamm erfindet, der die Photonen alle irgendwie...
Ja, das ist halt genau, das ist halt blöd. Man muss halt Licht sparen. Ja. So, man muss halt einfach Licht sparen. Und es gibt natürlich Licht, das notwendig ist. Wie gesagt, Straßenbeleuchtung halt wegen Sicherheitsaspekten, aber jetzt nicht so komisch sagen, dass man, oh, da wo viele Schwarze wohnen oder wo viele nicht amerikanische Staatsbürger wohnen, da bauen wir mal so ein riesiges Lichtturm hin, wie im Gefängnis. Und auch so mit Kameras und sowas am besten noch. Ja, also man muss halt einfach so abwägen, was ist notwendig. Und das ist halt eine gescheite Straßenbeleuchtung und so. Aber absolut nicht notwendig ist echt, dass jeder scheiß Kiosk ganze Nacht die Funzel brennen hat. Also das ist halt wirklich furchtbar. Und auch wenn ich so rumlaufe nachts und wenn ich so gucke, was da zum Teil alles unnötigerweise brennt oder zum Beispiel so Schanze, Schulterblatt und sowas, da die ganze Nacht an, auch wenn die Läden schon zu haben und sowas, was da die ganze Zeit die Schilder brennen und alles. Also das finde ich echt...
Ja, das ist immer noch nicht teuer genug.
Ja, ist halt deswegen so LED-mäßig, da dachten die Leute so, ja, okay, also dann sparen wir wenigstens CO2, das ist schon mal ein guter erster Schritt hin zu weniger Umweltverschmutzung durch Nachtbeleuchtung, ja, dass man sagt, okay, wenigstens schon mal CO2 reduziert und jetzt müssen wir noch die Leuchtintensität reduzieren und die Leute so, nice, jetzt wo es billiger ist, dann kann ich mir zwei Schilder hinmachen. So, dann hat man so gemessen, so, ah ja, hat sich 50% erhöht. Okay, cool, das war jetzt nicht so gut. Ja, also es ist so ein bisschen, wie sie schwierig. Ja, ist echt deprimierendes Thema auch. So, ich kann echt nur jedem raten, vielleicht nachts nicht draußen die tollen, geilen Lampions die ganze Nacht brennen zu lassen. Also irgendwie oder riesige Beleuchtung oder irgendwas. Das ist einfach nicht cool. So, also bitte immer schön Licht ausmachen nachts. Nachts ist Schlafenszeit. Schlafenszeit.
Wir hatten ja jetzt vor 2 Tagen, hatten wir gerade den längsten Tag des Jahres.
Ja.
Sommersonnenwende. Sommeranfang auch, 21. Juni.
Ja.
Und ich habe gelernt, das ist irgendwie der Feiertag für die Humanisten oder so, weil die gemeint haben, okay, sie brauchen jetzt irgendwas nicht Religiöses, was Natürliches, und dann nehmen sie die Sommersonnenwende.
Okay, das ist heidnisch was, ne?
Ja.
Aber das ist ja, also, ist ja trotzdem kein Feiertag oder so.
Ja, also kein gesetzlicher, aber.
Herzlichen Glückwunsch an die Humanisten an dieser Stelle. Hätten sie mal lieber jemanden ans Kreuz genagelt. Nichts für ungut. So, ja. Cool. Oh Mann, ich wollte jetzt gar nicht mehr zum negativen Thema enden, aber trotzdem wäre ich interessiert, was ihr da für Kommentare habt. Könnt ihr uns ja unter das Posting bei Instagram oder so.
Erleuchtet uns.
Bitte?
Erleuchtet.
Ja, erleuchtet uns mal. Oder wie ihr das wahrnehmt, ob bei euch in der Gegend halt auch so hell ist oder nicht. Ich finde es halt krass, dass da erst so, also ich habe schon einmal so zumindest einen einigermaßen dunkleren Himmel schon ein paar Mal halt in der Kindheit gesehen, wenn wir da auf dem Land waren, so, aber das ist halt trotzdem noch. Also man muss schon echt viele hundert Kilometer weg, um zum Beispiel das Leuchten von Hamburg nicht mehr zu sehen. Das,
also da, weißt du noch, als wir in Wingst waren, an der Wingst, quasi zum Windhundurlaub, da haben wir auch den Stern haben wir mal so ultra lang beleuchten lassen. Da hat man
ja, aber da haben wir den auch, da haben wir die Milchstraße, zumindest konnten wir sie ausmachen, wo sie ist.
Ja.
So, ne? Also dann mit Langzeitbelichtung haben wir auch die Nebel und alles gesehen. Aber trotzdem, also das Leuchten von Hamburg war trotzdem noch da.
Ja. Und da sind wir wie weit weg gewesen? 1,5 Stunden, 2 Autostunden?
Ja, es war halt eigentlich nichts drumherum, nur Wald und Felder und trotzdem. Aber das war da schon, also da war es schon relativ echt gut. So, da konnte man zumindest die großen Sternformationen der Milchstraße mit bloßen Augen erkennen, konnte auch genau erkennen, wo sie ist. So.
Müssen wir nochmal ein Schlaglicht auf die Problematik werfen.
Alles klar.
Ich habe noch eine Frage.
Ja. Oh, warte.
Die Frage. Und zwar, wenn du jetzt ein Restaurant konzipieren könntest. Ah. Wie wäre das?
Wie wäre das?
Ja, was wäre das für mich?
Für Menschen?
Ja.
Menschenrestaurant. Also vegetarisch, schon mal klar.
Ja.
Ne? Vegan. Also vegan.
Ja.
Und, ich weiß nicht. Ich mag, also Menschen finde ich schwierig, deswegen wäre das eher so ein Ding, wo man sich was abholt. Man kann sich ja nicht hinsetzen und was essen. Also es wäre so ein, so imbissmäßig, ein Imbiss wäre es auf jeden Fall. Okay. Und vegan. Und es gibt nur so 3 Gerichte zur Auswahl und alles von so lokalen Sachen. Und wer da nichts findet, hat halt Pech gehabt, sorry.
Und die 3 Gerichte würden dann quasi saisonal wechseln, oder wie?
Die gibt's einfach jeden Tag.
Aber okay.
Weil jeden Tag kann man sich eins dieser 3 Gerichte aussuchen. Sagen wir mal, also es gibt jeden Tag andere 3 Gerichte, aber die bestehen aus relativ ähnlichen Zutaten, die einfach immer nur anders kombiniert werden sozusagen, weil um die Nachfrage, also einfach um das ganze Nachfragezeug zu minimieren. Du musst jetzt mal kurz sagen, was deins wäre, weil ich sehe hier gerade, dass deine Assel ausgebrochen ist. Ich muss die mal kurz einfangen. Erzähl mal deins in der Zeit.
Ja, ich habe gedacht an so eine Art Freilichtbuffet, das quasi eigentlich nur so eine Art Garten ist, wo die Leute dann so betreut rumgeführt werden und gesagt wird, ach hier, das hier ist übrigens der, weiß ich nicht, der Majoran und der eignet sich ganz gut in dem Salat oder da und dazu und das können sie sich hier mitnehmen und so portionieren und dann können sie es da nochmal kurz andünsten lassen an der Station, so dass so ein bisschen quasi Erziehung wäre. Und frisch natürlich und man wäre draußen, man würde sich bewegen. Und es würde halt so viel geben, bis dann halt quasi die Anbaufläche da entsprechend leer ist und dann müsste man halt wieder, also wäre relativ großflächig, wäre jetzt nicht so
Also permakulturmäßig oder was? Großflächig, Anbau ist ja nicht so gut.
Nee, es gäbe schon verschiedenen Kram.
Ja.
Also jetzt nicht.
Ja, genau sowas. Dann könnten wir das ja kombinieren. Das Imbiss-Ding, ich mache den Garten. So, ich baue das alles an, du verkaufst es vorne. Vielleicht kombinieren wir es mit den 3 Gerichten dann.
Ja.
Also es gibt jeden Tag 3 Gerichte zur Auswahl. So ein bisschen wie eine Unimensa. So 3 Gerichte. je nachdem, was gerade Erntezeit ist, sind die zum Teil, also die Zutaten einfach über die Woche sehr ähnlich.
Ja.
Ja. Ist ja wie bei uns im Garten, gibt es ja auch, also wir haben eine Menge Erbsen gerade. Heute Abend gibt es auch Erdbeerquark. Geil.
Ja.
Erdbeerernte.
Ja.
Ja, finde ich gut.
Okay.
Gut. Sonst noch was?
Du hast einen Preis gewonnen.
Ich habe einen Preis gewonnen. Stimmt. Ja. Fast Forward Science Young Scientist Award. 3. Platz habe ich gemacht. Von 150 oder so. Das finde ich ist nicht so, das finde ich gar nicht mehr so schlecht.
Ja. Ist ja unter anderem einen richtig, richtig guten Bewerber hast du hinter dir gelassen.
Hä? Wie? Dich? Ja, das finde ich nicht so gut. Doch, das, wir dürfen nicht mehr in der gleichen Kategorie gegeneinander antreten. Das finde ich doof. Das gefällt mir nicht. Naja, aber ich habe wieder, wie damals beim Sartorius-Preis, wieder gegen einen Mann verloren. Also, wie immer. So, aber eines Tages, irgendwann, werde ich einfach mal irgendeinen Preis gewinnen. Irgendwann meinen ersten Preis. Ich habe noch nie ersten Preis von irgendwas gewonnen. Aber, ja.
Ja, doch, die Golden Blogger.
Ja, da habe ich mich nicht beworben. Ich wollte da gar nicht mitmachen.
Ach so, okay.
Das, jemand hat mich vorgeschlagen und man hat da selber quasi dann nichts mit zu tun, keine Chance.
Ja, und du willst ja, was du ja überhaupt nicht willst, ist ja den Deutschen Buchpreis und auch den Literaturnobelpreis. Willst du überhaupt nicht, also.
Hä, doch, will ich, klar.
Auf gar keinen Fall.
Wieso sagst du das?
Ja, weil du gesagt hast, dass du den anderen Preis, den du gewonnen hast, auch nicht wolltest. Also willst du die
ja, die will ich schon. Aber die kriege ich nicht. Aber ist auch okay. Das wäre auch mega viel Druck, glaube ich. Ich finde den Druck von Marianengraben schon so krass. Also von meinem ersten Buch. Es läuft immer noch so gut. So, wo ich so denke, wieso schreibe ich jemals wieder was anderes? Wird eh scheiße dagegen im Vergleich.
Kannst du Marianengraben nochmal abtippen?
Nee, kein Bock. Gott. Ich habe das Buch seit Ewigkeiten selber nicht mehr gelesen. Keine Ahnung. Das ist echt schräg. So, das war übrigens das Buch von meinen, das ich am wenigsten mag, aber whatever. Egal. Naja, im Herbst kommt mein neues. Cool, kann ich direkt angucken. Im Herbst kommt mein neues. Endling. Es ist ein sehr fröhliches Buch. Nein. Wie der Name schon sagt, geht es zum Teil um Endlinge, es geht um Artensterben und eine Geschichte mit eingewoben da drin.
Es kommt im Herbst endlich.
Endlich, ja. Ja, und ansonsten kauft ein Buch, schreibe das Naturarium, das führt euch jetzt schön durchs Jahr mit, geil, wie es automatisch zum Werbeblock geworden ist. Egal, kauft ein Buch, schreibe das Naturarium. Da geht es, habe ich es mit viel Liebe extrem doll illustriert. Also ich weiß nicht, ich glaube, es sind 100 noch was Illustrationen von mir drin. Und es geht um Natur. Von Januar bis Dezember. Und da gibt es jeden Monat Infos, was gerade naturlos ist und ein kleines Projekt. Also außer im November, glaube ich. Aber ja, schaut es euch an. Ist cool. Verschenkt es auch. Kauft es dann. Okay, wow, cringe. Okay, fertig jetzt, würde ich sagen.
Ja. Wenn euch während der Folge noch was Lustiges eingefallen ist, dann schreibt es einfach in eine 5-Sterne-Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl.
Eurer Wahl. Ja, das wäre lieb, wenn ihr uns bewertet. Ja. Vergessen wir in letzter Zeit immer zu. In letzter Zeit dauernd. Erste Folge seit 4 Monaten. Dauernd vergessen wir es. Also ja, bewertet uns bei Podcast-Portalen möglichst gut. Gerne 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst, wo
und
ihr möchtet.
Wir gucken uns die dann mal an, was da so steht und vielleicht lesen wir mal was vor, wenn was gelungen ist. Also wenn ich jetzt dazu.
Ja, genau. Kommentiert gerne auch überall, wo ihr kommentieren könnt. Auch auf unserer Podcast-Seite freuen wir uns sehr. Ja. Ansonsten war's das, oder?
Ja. Mach's gut.
Ciao. Eine neue Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Oh Gott.
Was ist denn jetzt los?
Ich dachte gerade daran, wie wir die Leute erschrecken, wenn wir schon wieder mit einer Folge rauskommen.
Lieblings-Speed-Podcast.
Lieblings-Speed-Podcast. Das müssen wir nochmal machen.
Nö, lass doch drin.
Nee.
Also ungeschnitten.
Wie? Ich glaube, ich habe gerade einen Lachanfall.
Wie das Brot.
Oh nein!
Bist du lustig?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin einfach verrückt.
Okay.
Oh Mann, es ist schon wieder vorne anfangen. Ich brauche kurz nochmal eine kleine Pause oder so.